HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Klaus Sander, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Unter den zahlreichen Hörbuchverlagen bildet Supposé eine deutliche Ausnahme. Denn hier werden keine Bücher vertont, hier wird nicht vorgelesen, was in anderen Verlagen als Druckversion erscheint, sondern hier werden CD-Editionen gemacht mit akustischen Inhalten, die es nur als solche gibt. Was das bedeutet, darüber wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit Klaus Sander, dem Gründer und Inhaber von Supposé. Herzlich willkommen bei HR2 Kultur.
Ja, hallo.
Fangen wir einfach am Anfang an. 1996 ist eine CD erschienen von Wilhelm Flusser, dem der Verlag vielleicht auch seinen Namen verdankt. Denn Wilhelm Flusser hat ja seine Vorträge oft mit einer Floskel angefangen, die Supposé quae, nehmen wir an, das heißt. War das sozusagen ein Flusser-Verlag am Anfang vor 15 Jahren?
Ja, ich würde sagen, das war gar kein Verlag. Aber der Wunsch war da, eben eine CD zu machen, auf der man Wilhelm Flusser als Redner, als Sprecher, als Erzähler hören kann. Weil er war tödlich verunglückt und ich habe ihn eben erlebt als begeisternden Erzähler und Redner und wollte das eigentlich einer nachwachsenden Generation in gewisser Weise dokumentieren.
Flusser ist ja jetzt nicht jemand, der als Literat irgendwelche erzählerischen Texte schreibt, sondern er hat sehr komplexe Medientheorien, sehr komplexe Theoreme veröffentlicht. Ist das jetzt jemand, wo einem einfällt, ja, da mache ich mal eine CD draus, ist doch eher unüblich.
Ja, na, das ging auch einige Jahre zurück. Also ich habe den Wilhelm Flusser ja während des Studiums kennengelernt und habe dann nach seinem plötzlichen Unfalltod, das war 1991, dann mit seiner Witwe zusammen die Möglichkeit gehabt, ein Flusser-Archiv aufzubauen, also seinen ganzen Nachlass zu sichten, zu ordnen, Nachlass oder Werkeditionen herauszugeben, mit herauszugeben, und habe dann festgestellt, dass das Interesse sich sehr stark auf die Manuskripte, auf den Manuskriptbestand richtet, was also mir damals aufgefallen ist, dass das bei vielen Archiven und Nachlässen der Fall ist. Und ich habe den Flusser aber ganz anders kennengelernt und glaube auch, dass man seine Texte eigentlich nicht ganz verstehen kann oder auf jeden Fall anders liest, wenn man ihn nicht hat sprechen hören. Und ich glaube auch, dass er geschrieben hat im Rhythmus des Sprechens. Also es war eben nicht diese große Monographie oder das System, sein Bereich, sondern eben der kurze, knappe Essay, der erzählerische Essay eigentlich.
Sie haben bei Friedrich Kittler Medienwissenschaft studiert. Damals, als Sie dieses Flusser-Archiv sozusagen übernommen und aufbereitet haben, waren Sie ganze 23 Jahre alt. Das heißt, noch in sehr jungen Jahren. Konnten Sie damals schon absehen, wo das hinführen würde? Und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, die Ehre zu haben, jetzt den Nachlass von Flusser aufzuarbeiten?
Naja, wie gesagt, es war während meines Studiums. Ich bin zum Hauptstudium von Köln nach Bochum gewechselt, um unter anderem eben bei Friedrich Kittler studieren zu können. Und Friedrich Kittler hat ja den Wilhelm Flusser, der damals in Südfrankreich gelebt hat, als Gastprofessor nach Bochum geholt. Und dann habe ich eben die Möglichkeit gehabt, durch seine Frau, die jemanden gesucht hat, der mit ihr dieses Archiv aufbaut. Ich meine, es gab diesen Nachlass ja nicht. Es gab natürlich einen riesigen Manuskriptbestand, aber es gab... Also daraus musste quasi ein Archiv entwickelt werden, und wir haben das eigentlich auch alles, was ich eigentlich bis heute beibehalten habe, per Learning per Doing gemacht. Also wir hatten keine Ahnung davon, wie man einen Nachlass organisiert oder ein Archiv aufbaut, und das war aber nicht nur nachteilig, weil ich habe mich dann ziemlich umgeschaut, und der Sohn von Flusser aus Brasilien, der hat auch noch ziemlich mitgeholfen, eine Software geschrieben dafür, und es ist sehr Flusser-spezifisch geworden, dieses Archiv, und eben nicht eingeordnet in ein anderes bestehendes Archivsystem zum Beispiel.
Wie kam es denn dann, dass Sie nicht in den Printbereich gegangen sind, weil es sind ja auch aus dem Nachlass von Flusser zahlreiche Schriften in Print erschienen, sondern sich in diesem Hörsektor, ich sage jetzt absichtlich mal nicht Hörbuch, ich weiß, dass Sie diesen Ausdruck nicht mögen, also in diesem Hörsektor sich bewegt haben, um CD-Editionen zu machen?
Ja, wie ich eben schon angedeutet habe, habe ich den Wilhelm Flusser eben zunächst über das gesprochene Wort kennengelernt. Also er war sehr akribisch, hat also, wenn er eingeladen war zu Vorträgen, sich meist sofort hingesetzt und den Vortrag ausgearbeitet, schriftlich. Und der fand aber der Kongress vielleicht erst ein halbes Jahr später statt, wie das so üblich ist, oder noch länger an. Bis dahin hat sich natürlich ziemlich viel schon wieder verschoben und es galt ja auch auf Vorredner zum Beispiel einzugehen, sodass er bei diesen Vorträgen meistens das Manuskript zwar dabei hatte, aber in der Tasche gelassen hat und frei erzählt hat. Wenn das aufgenommen wurde, gab es also zwei verschiedene Versionen. Einmal das Vortragsmanuskript und dann den tatsächlich gehaltenen Vortrag. Beide meist unter demselben Titel, aber in völlig andere Richtungen abdriftend. Und das fand ich eben sehr spannend. Und ich habe dann im Nachhinein die Befürchtung gehabt, dass dieses gesprochene Wort, was natürlich auch sehr flüchtig ist und eben, wie ich verwundert festgestellt habe, sehr eigentlich recht wenig Wertschätzung beigemessen wird, zumindest gegenüber dem schriftlichen Text.
Wir sind immer noch im Jahr 1996, das muss man sich so ein bisschen vergewaltigen, weil damals gab es eben noch keine großen Hörbuchverlage, keine großen Lesungen. Da gab es quasi noch die Kassettenedition, die Kompaktkassette, die man in den Kassettenrekorder schob, und noch nicht die silbern blitzende Kompaktdisk. Wie kam es denn, dass Sie gesagt haben, das ist mein Weg? Und wie sind Sie weiter, von Flusser dann weitergegangen?
Wir sind eigentlich noch im Jahr 93, wo ich eben in Den Haag diesen Nachlass bearbeitet habe. Aber dann die erste CD ist dann 1996 erschienen. Aber die Idee war eigentlich da schon da. Und wie gesagt, es sollte kein Verlag daraus entstehen oder etwas, sondern eigentlich nur diese eine CD. Und auch selbst die nicht, denn ich habe damals ein Buch ediert für einen anderen Verlag mit gesammelten Gesprächen und Interviews von Flusser und hatte dem Verleger damals den Vorschlag gemacht, er möge doch, damit man auch den Rededuktus Flussers nachempfinden kann, eine CD dem Buch beifügen. Und dann sagte er, ja, das ist eine tolle Idee, das machen wir. Und hat es dann aber kurz vor Drucklegung doch wieder umgestoßen, weil die Produktion dadurch zu teuer geworden wäre. Mit der Begründung, was mir dann noch oft begegnet ist und was ich dann auch eigentlich bis heute für einen Karlauer halte, aber es ist, glaube ich, weit verbreitet gesagt, Flusser hat ja druckreif gesprochen. Ja, also, dass jemand druckreif spricht, ich glaube, das ist auch so eine Floskel einfach. Ja. Auf jeden Fall hatte ich mich da geärgert und habe gedacht, okay, dann muss man es halt selber machen. Und das war dann die erste CD. Und dadurch war aber eigentlich die Idee geboren oder in der Welt oder in meinem Kopf zumindest, dass es offenbar Menschen gibt, die sich besser oder lieber mündlich als schriftlich ausdrücken. Und bei jemandem, wo mir das sofort dann noch evidenter war als bei Flusser, der sich ja auch als leidenschaftlichen Schriftsteller gesehen hat oder Schreiber, der zumindest pausenlos geschrieben hat, das war Heinz von Förster, der nämlich in der Wissenschaft zwar tätig war, auch ein Vorreisender durch die ganze Welt, ein wunderbarer Redner und Erzähler. Und der hatte wirklich erzählt, dass er widerwillig eigentlich schriftliche Texte verfasst. Er redet von sich selbst als ein Gesprächstier. Und bei ihm war das noch auffälliger, weil da war zumindest mir nicht bekannt, schriftliche Texte. Es gab zu der Zeit schon Bücher, ich glaube 5 an der Zahl von ihm auf Deutsch, und es waren alles Transkriptionen, also Verschriftlichungen von Gesprächen oder von Vorträgen. Und da habe ich gedacht, das ist doch ein idealer Mann, um auch eine CD zu machen.
Und das war dann die zweite Supposé-CD?
Ja, dazwischen sind noch andere dann erschienen, aber es war von der Idee her der Antrieb, überhaupt in diese Richtung weiterzumachen. Und eigentlich steht diese CD mit Heinz von Förster, 2x2 gleich grün, bis heute eigentlich so ein bisschen pass pro toto für den ganzen Ansatz von Supposé.
Jetzt ist Heinz von Förster als Kybernetiker auch nicht jemand, den man so einfach verstehen kann und den man zur Unterhaltung abends im Bett hört, wenn man ihre CD nicht kennt. Kennt man ihre CD, verwundert es, wie unterhaltsam so hochwissenschaftlicher Stoff sein kann. Hatten Sie das im Kopf, aus komplexen Zusammenhängen Unterhaltung zu machen? Oder war das sozusagen auch für Sie ein Aha-Erlebnis?
Ja, das ist natürlich eine große Kunst und die beherrschte Heinz von Förster wie kaum ein anderer. Aber ich hatte das nicht im Kopf, aber ich hatte Vorträge vom Heinz von Förster gehört, und wer ihn einmal erlebt hat, der hat dieses Empfinden einfach da. Also sei das ein Fachkongress oder auch vor einem großen Publikum, das vielleicht sogar ein bisschen Ehrfurcht hat vor wissenschaftlicher Erkenntnis. Und ihm gelingt es sofort, diese Hemmungen zu nehmen und es zu erzählen. Und man hat nach seinen Vorträgen einfach das Gefühl, ah, das habe ich verstanden. Also ich hatte vorher vielleicht gar keine Ahnung davon, aber jetzt habe ich das verstanden. Man meint es verstehen zu können. Und das ist etwas, was mich eigentlich die ganzen Jahre begleitet hat und was natürlich oft dann ein tolles Aha-Erlebnis ist nach Aufnahmen, wenn das passiert. Also wenn zum Beispiel auch ein Quantenphysiker erzählt und es jemandem, der vorher nichts von Quantenphysik zu verstehen glaubte oder auch sich damit nicht beschäftigen mochte, weil er gedacht hat, er versteht, wird es ohnehin nicht verstehen, der danach dann nach anderthalb oder zwei Stunden das Gefühl hat, wow, jetzt verstehe ich doch, also zumindest, was das Interessante daran ist, warum man sich damit beschäftigt, was da herauskommen kann und vielleicht ist man da animiert, dann weiter zu schauen.
Die Animation, also die Emphase, das Begeistertsein desjenigen, der über seinen Gegenstand redet, das scheint mir sozusagen der Faden zu sein, an dem alle diese CDs hängen. Man glaubt irgendwann, wenn man eine bestimmte CD hört, dass die Buntbarsche einfach die tollsten Fische der Welt sind und da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Jetzt sind Sie aber Literatur- und Medienwissenschaftler, also gar nicht in diesem naturwissenschaftlichen Bereich zu Hause. Warum haben Sie sich da so umgetan?
Für mich ist Supposé und die Beschäftigung damit ja, vielleicht ist es schon deutlich geworden, weniger ein Verlag als vielmehr ein privates Forschungsprojekt. Also ich versuche da Fragen, die sich für mich stellen, den Fragen nachzugehen und für mich zu beantworten. Und zwar so, wie vielleicht manch anderer das im theoretisch-wissenschaftlicher Hinsicht machen würde, also würde vielleicht eine Abhandlung darüber schreiben, so versuche ich dem im Konkreten in der Praxis nachzugehen, anhand der Produktion. Und natürlich ist der Wunsch, dass die Produktion selber, dass man ihr das am Ende, wenn sie gelingt, ihr nicht anmerken muss. Also dass der Hörer eben dieses ganze Vorwissen und diese Fragen sich nicht erst stellen und zu beantworten muss, sondern einfach an dem Ergebnis Freude haben kann. Für mich ist eben die Form das Entscheidende und nicht der Inhalt. Es hat sich dann mit den Jahren immer weiter die Beobachtung herauskristallisiert, dass offensichtlich das ein gutes Medium ist für die Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten, gerade naturwissenschaftlichen Inhalten, an ein breiteres Publikum. Also und zwar nicht über die Vermittlung, also nicht über Wissenschaftsjournalisten zum Beispiel, die etwas vermitteln und ein Katalysator sind, sondern aus erster Hand, also von den Wissenschaftlern selbst, weil die natürlich da mit ihrem ganzen Leben und Körper drin sind und ihre Arbeit erzählen und letztendlich auch sich selbst erzählen. Und wie ich es bei Heinz von Förster schon angedeutet habe, so ist es mir gerade im Umgang mit vielen Naturwissenschaftlern immer wieder aufgetaucht, dass sie oft ungerne schreiben, aber sind oft begnadete Erzähler. Mir ist das auch klar geworden, weil sie natürlich meistens unterrichten und lehren an Universitäten, also oft und auf Kongressen vortragen und ständig im Dialog und Gespräch sind mit ihren Studenten und Doktoranden oder mit Kollegen. Aber ihre Fachpaper, wenn man sich die anschaut, sind ja für den Laien eigentlich meist unverständlich. Also das ist sehr formelhaft und auf Englisch sowieso und ist auch der Allgemeinheit eigentlich nicht zugänglich, sondern wird in Fachpapern veröffentlicht. Und sie eben aus diesen Formeln und auch von den Visuals wegzubekommen, also PowerPoint-Präsentationen, die ja heute schon ganze Vorträge eigentlich strukturieren und es allein über das Erzählerische ihr Sachgebiet und ihre Forschung erklären zu lassen, schien mir ein ganz guter Ansatz.
Diesen Ansatz haben Sie dann sozusagen mitgenommen, übertragen in die Literatur und haben Literaten vors Mikrofon geholt, eindeutige Erzähler, also die genau wissen, was sie tun mit jedem Wort. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber Peter Kurzeck, Hubert Fichte, Hertha Müller, Dieter Wellershoff, um große Namen einfach mal. Da gibt es noch mehr, aber das sind so die Protagonisten. Und diese Leute erzählen jetzt plötzlich aus ihrem Leben. Und da ist ja etwas, wo der Gegenstand sehr privat ist und man gar nicht mehr sagen kann, stimmt das jetzt oder nicht. Sondern da geht es tatsächlich um die Erzählung, die auch im Schriftlichen ja vom Autor beherrscht wird. Warum diese erzählerische Variante?
Die Autoren, die Sie aufgezählt haben, die Schriftsteller, die habe ich vors Mikrofon geholt, tatsächlich außer den Hubert Fichte, der war ja schon verstorben, der ist schon Mitte der 80er Jahre verstorben, aber da haben wir CDs publiziert mit historischen Aufnahmen. Und das war eben auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, bei der Lektüre von Büchern von Hubert Fichte, die ist es sehr akustisch durchdrungen. Also er hat auch sehr viel mit Aufnahmen gearbeitet, also mit Interview und hat das Interviews mit auch durchaus prominenten Leuten wie Salvador Allende oder Jean Genet, aber auch mit ganz alltäglichen Leuten. Also bekannt sind die Interviews auf der Ripperbahn in St. Pauli, also mit einem Stricherjungen, mit einer Prostituierten, mit einem Zuhälter. Und hat sie entweder transkribiert und als Buch veröffentlicht oder eingearbeitet in seine Romane. Jedenfalls habe ich mich immer gefragt, bei der Lektüre, auch bei Beschreibungen afroamerikanischer Riten und Rituale und Trommelzyklen zum Beispiel, wie hört sich das an? Und es ist ja schön, wie er das beschreibt, aber man möchte das hören. Und habe dann angefangen zu recherchieren. über seine Lebensgefährtin, die Leonore Mau, und bin dann an Aufnahmen gekommen. Und das war wieder so ein Aha-Effekt, weil die übliche Rezeption, auch meine und auch die der Literaturwissenschaftler und des Publikums vielleicht auch sogar, war bei den Interviewbüchern Fichtes meistens ausgehend von einem Autorensubjekt Hubert Fichte. Also man fragt sich dann, wie hat er die Interviews geführt? Wie geht er auf sein Gegenüber zu? Ändert er die Fragestellung und den Stil seiner Fragen, wenn Jean Genet ihm gegenüber sitzt, den er bewundert, oder eine Prostituierte? Merkt man das? Hört man das? Es ist immer ausgehend von ihm. Und als ich diese Aufnahmen gehört habe, war das plötzlich völlig weg. Da waren die beiden Sprecher auf Augenhöhe. Und das war eine sehr interessante Erfahrung. Also man hat eigentlich sogar lieber dem Gegenüber zugehört als dem Fichte. Und dann habe ich gefragt, warum hat er nicht das schon damals veröffentlicht? Man hätte das ja auch damals veröffentlichen können, nicht als CD, aber als Schallplatte oder auch als Tonkassette. Das war ja auch zu der Zeit, wir sprechen jetzt über Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, durchaus möglich. Aber nein, es war dann klar, für Fichte war das finale Produkt das Buch. Das heißt, seine Aufnahmen, die er gemacht hat, waren immer nur Material, also Trägermaterial, um zur Schrift zu kommen, zum Buch zu kommen. Und dann habe ich gedacht, das müsste man eigentlich umdrehen, und ich habe mir das immer jetzt im Nachhinein, anfangs kannte ich den Begriff Hörbuch nicht, aber jetzt habe ich mir mal gedacht, das ist eigentlich ein umgestülptes Hörbuch, weil ja die Aufnahmen dem schriftlichen Text zuvorgehen, während die heutigen Hörbücher ja aus der schriftlichen Fassung dann meist gelesen werden oder dramatisiert werden, aber aus der Schrift entstehen. Und so ging das voraus. Es war einerseits also diese Veröffentlichung der St. Pauli-Interviews, einerseits als Hommage an Fichte gedacht, aber auch als Kritik sozusagen, zu fragen, ab welchem Punkt kann man überhaupt von Literatur sprechen? Was macht Literatur aus? Bedarf die Literatur unbedingt der Schrift, also in diesem Fall der Transkription? Oder kann man nicht auch schon von Literatur und von ästhetischem Reiz in literarischer Hinsicht sprechen, wenn man die Aufnahmen selbst hört? Also liegt in den Aufnahmen schon Literarizität?
Diese Frage beantwortet sich bei Peter Kurzeck ja quasi von selbst. Also nicht nur in meiner Meinung, sondern auch in dem großen Erfolg, den diese Erzählungen, denn es sind wirklich Erzählungen ohne Manuskript, erzählt Peter Kurzeck aus seiner Vergangenheit und auch aus seiner jüngeren Vergangenheit, aus seinem Leben. Mit welchem Ziel sind Sie an Peter Kurzeck herangetreten, oder kam er zu Ihnen? Wie kam der Kontakt zustande?
Das ging eben ganz genau aus dieser Beschäftigung mit diesen Fragen und mit der Produktion der Fichte-CDs, auch vorher schon mit einer CD aus Interviews zusammen komponierten großen Monolog des Literaten, Philosophen Émile Cioran, die wir 1999 herausgebracht haben. Und eben irgendwann war dann auch mit den Wissenschaftlern übrigens diese Beobachtung da, weil bis dahin hatte ich ja eigentlich historische Aufnahmen aus den Archiven, nicht nur auf den öffentlich zugänglichen, sondern auch aus vielen privaten Nachlässen gesucht und daraus diese CDs komponiert und ediert. Bis dann irgendwann die Beobachtung auch da war, dass man mit Zeitgenossen, also mit lebenden Menschen, viel besser Aufnahmen machen kann, wenn man sie selber konzipiert und auch macht und dann schneidet, so wie man es möchte, und nicht nur auf das Material zurückgreifen kann, was die Zeit überdauert hat, was man natürlich dann auch noch bearbeiten kann, aber nur in gewissem Maße. Also man kann es eigentlich immer nur verbessern oder verdichten. Aber wenn man die Aufnahmen selbst macht, dann kann man sie ja so machen, wie man sie haben möchte. Und das war eigentlich zum ersten Mal 2002 so mit Wissenschaftlern. Und in diesem Fall eben habe ich gedacht, was bei Hubert Fichte die Frage ist, wo bedarf Literatur überhaupt der schriftlichen Form, war der Wunsch dann auch da, das zu versuchen mit eigenen Aufnahmen. Und da hatte ich verschiedene Schriftsteller im Kopf dafür und bin dann auch auf den Peter Kurzeck gestoßen, habe das ihm erzählt und er konnte sich das gut vorstellen und hatte gedacht, das würde er gerne machen. Er wollte eigentlich immer auch schon Märchenerzähler werden oder hat sich vorher mal gedacht, das wäre auch ein schöner Beruf, Märchenerzähler. Und dann sind wir mit der Idee eigentlich schwanger gegangen.
Und daraus sind jetzt zumindest drei erzählende CD-Editionen entstanden. Es gibt noch eine weitere zusammen mit Kurzecks Hausverlag Strömfeld, wo eben Geschichten von Peter Kurzeck zu hören sind, die aber eben nicht so frei erzählt sind wie die anderen.
Ja, das war der Anfang unserer Zusammenarbeit. Da mein Buchhandelsvertreter, der auch zeitgleich der Lektor von Peter Kurzeck ist, der Rudi Däuble, der für den Strömfeld Verlag arbeitet, bei dem die Bücher von Peter Kurzeck erscheinen. Und er hat mir immer im Ohr gelegen und gesagt, also du musst doch mal was mit dem Peter Kurzeck machen. Der liest so gut. Da habe ich gesagt, ja, ich mache aber keine Lesung. Das ist was anderes. Hat er gesagt, ja, ich schicke dir mal eine Kassette, hör dir das mal an. Und nie habe ich eine Kassette erhalten, aber Peter Kurzeck war mal zu Gast dann in Köln, wo ich damals gelebt habe, und hat dort gelesen, habe ich gedacht, ja, der liest wirklich gut. Das ist toll, also man bekommt diese Stimme dann gar nicht mehr aus dem Ohr, auch bei der eigenen Lektüre verfällt man auch in diesen Rhythmus, den er durch seine Art der Lesung und der Interpretation vorgibt. Aber er erzählt ja auch hinterher ziemlich gut. Wir haben uns dann näher kennengelernt und er erzählt eigentlich pausenlos. Und pausenlos Geschichten, da war ich eigentlich interessiert und wir haben dann gesagt, gut, wir treffen uns, wir versuchen das. Und damals hatte ich noch die Idee einer Gegenüberstellung von gelesenem Text und freigesprochenem, damit man halt diese beiden Sprechhaltungen auch direkt vergleichen kann. Und wir sind in die Aufnahmen gegangen und wir haben mit den gelesenen Texten angefangen, um hineinzukommen gut. Und dann ein Gespräch angefangen, damals noch mehr über als poetologische Reflexionen habe ich das genannt. Also wie geht er mit Zeit um oder mit Erinnerung und seinen Arbeitsalltag beschreiben lassen. Und man hat sofort gemerkt, wenn er anfängt zu erzählen, sprengt es alle Dimensionen. Also wir werden das nie in den Stunden, die wir dort zur Verfügung hatten, abdecken können und daraus dann eine CD kompilieren können. Also habe ich das kurzfristig dann während der Aufnahme entschieden. Wir trennen das Projekt, wir machen eine reine Lese-CD. Ich glaube, es ist das einzige tatsächliche Hörbuch, was bei Syposy erschienen ist. Aber quasi nur als Gutschein oder als Versprechen, dass wir auch eine reine Erzähl-CD machen. Quasi als Platzhalter für die Erzähl-CD. Und so haben wir das dann gemacht. Es hat dann einige Jahre gedauert, aber letztendlich sind die anderen CDs daraus entstanden.
Das Schöne ist ja, dass diese flüchtige, also im Ohr sich verflüchtigende CD den schönen Titel trägt, Ein Sommer, der bleibt. Also da das Bleibende betont wird. Ich habe bei einem Kritikerkollegen gelesen, immer wenn es um Klaus Sander geht, ist die Aufnahme wie eine kultische Handlung. Das heißt, Sie gehen nicht ins Studio, wie wir das machen würden hier im Hörfunk oder wie wir hier sitzen, ganz steril mit grau-weißen Wänden, sondern Sie schaffen Orte, wo die Erzählungen aufblühen können. Was machen Sie da?
Naja, ich meine, das ist ja auch keine Meta-Überlegung gewesen, sondern so habe ich angefangen und so sind die Sachen ja heraus entstanden, also aus meiner Biografie. Ich habe ja nie überlegt, einen Verlag zu machen, nie überlegt, was man Hörbücher nennt, also so etwas zu machen, CDs zu machen, sondern eben die Aufnahmen. Und deshalb hatte ich gar kein Studio oder hätte auch nicht die Möglichkeit, habe auch nicht daran gedacht. Und letztendlich ist aus diesem, weiß ich gar nicht, ob man es Nachteil nennen kann, aber in meiner Sicht ist es zu einem Vorteil geworden, weil die Erzähler, mit denen ich Aufnahmen mache, die Erzählerinnen, ja meistens ungeübt sind, also zumindest sich nicht im Studio, wie Sie zum Beispiel, gewohnt sind zu sprechen hier. Und deshalb bekommt man in so einer Atmosphäre dann schwierig eine gewisse Intimität in die Situation, die, glaube ich, einen starken Reiz der Syposé-Veröffentlichungen ausmacht. Und deshalb ist es eigentlich so, dass ich die Aufnahmen dort mache, wo sich der Erzähler, die Erzählerin am wohlsten fühlt. Also oft bei Ihnen zu Hause, aber manche öffnen auch nicht gerne ihre Haustür, also vielleicht im Büro oder auch auf einer Sternwarte zum Beispiel oder in einem Pumpwerk unterhalb der Donau waren wir oder auch in einem Hotelzimmer auf dem Fußboden. Also so, ja. Es geht immer davon aus, wo fühlt sich der Erzähler, die Erzählerin am wohlsten und wo kann sie am freisten erzählen.
Das freie Erzählen an freien Orten, Klaus Sander, da machen wir gleich weiter. Jetzt hören wir die erste Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und das ist, wie sollte es anders sein, eine sehr untypische Musik. Sie stammt nämlich von Werner Heisenberg, den man eigentlich so nicht als Musiker kennt. Was ist das für eine Musik?
Ja, also die Musik stammt von Wolfgang Amadeus Mozart, den wahrscheinlich doch dann mehr noch als Musiker kennen, als Komponist. Aber Heisenberg war ja neben seiner Tätigkeit in der Physik auch ein begeisterter Pianist. Er musste sich sogar in jungen Jahren entscheiden, werde ich Physiker oder werde ich professioneller Musiker? Und hat eigentlich die ganze Zeit weiter Klavier gespielt. Und diese Aufnahme ist ein Klavierkonzert von Mozart, wo Heisenberg am Piano sitzt, wo sein Schwiegersohn Frido Mann ein Hausorchester dirigiert, also ein Familienorchester. Und das ist eine Aufführung, die aus 1966 anlässlich des Geburtstags von Frau Heisenberg, quasi ein Geburtstagsständchen, das glücklicherweise aufgenommen wurde und somit die Zeit überdauert hat.
Und erschienen ist diese Musik natürlich im Hause Syposé auf der CD Werner Heisenberg, die Verknüpfung von Physik und Philosophie mit einem Quäntchen Musik. Thank you.
Ja, wir gehen hier mal heraus. Man hat ja den Heisenberg auch als Solisten gehört und kennengelernt. Und ich finde es ganz faszinierend, also dass viele Größen der Naturwissenschaft und auch der Physik ja so eine Begeisterung für die Musik auch hatten. Und das, man weiß es von Einstein und seiner Geige, man weiß leider nicht, wie sich das angehört hat. Es sind keine Aufnahmen überliefert. Auch Max Planck hat solche Hauskonzerte veranstaltet, wo auch Lise Meitner zum Beispiel mitgespielt hat. Man würde es gerne hören, aber leider ist da nichts überliefert. Aber wir haben ja später oder gleich in der Sendung noch ein weiteres Beispiel eines großen Naturwissenschaftlers, der auch seine musikalische Ader auslebt, und Gott sei Dank ist eine Aufnahme davon überliefert.
Weiterhin Gast im Doppelkopf ist der Supposé-Verleger Klaus Sander. Wir reden jetzt ein wenig über die Inhalte des Programms, über die ganz verschiedenen kleinen Erfindungen, die Sie quasi gemacht haben, und fangen da mal mit den Orten an, weil das scheint mir doch signifikant zu sein, dass Sie eben Ihre Aufnahmen dort machen, wo auch die Inhalte dessen, was erzählt wird, stattfindet. Also quasi sind Sie mit dem Bienenforscher Jürgen Tautz zwar nicht in den Bienenkorb hinein, aber immerhin in sein Büro gegangen an der Uni Würzburg und haben dort ja etwas entstehen lassen, was ich ganz beeindruckend fand, weil mich interessieren Bienen nicht besonders, ich mag keinen Honig und die Forschung auch nicht. Dennoch habe ich in einem immer dunkler werdenden Raum dieses Hörbuch gehört und gar nicht daran gedacht, auch das Licht anzumachen, weil ich nicht mal das bisschen unterbrechen wollte. Wie entsteht sowas?
Ja, das ist natürlich schön, das freut mich, gerade weil es die Assoziation auch zum Filmischen hat, also zum Kino, zu einem dunklen Raum, wo man dann vielleicht nicht nur nicht etwas sieht, aber doch hört. Also das ist für mich auch auf jeden Fall eine Verwandtschaft. Ich habe auch angefangen eigentlich mit dem Dokumentarfilm und habe dann festgestellt, dass es doch sehr aufwendig auch ist und dass man so viel Verantwortung auch für mehrere Leute hat, für ein größeres Team, während man ja hier das weitgehend alleine machen kann. Also ich habe manchmal auch mit einem Tontechniker gearbeitet, aber in der Regel eigentlich allein. Also man ist oft nur zu zweit im Raum, deshalb auch die Intimität der Situation so wichtig. Und natürlich muss man selbst dorthin kommen. Also es ist ja nicht so, wie es bei, deshalb zögere ich auch immer, wenn gesagt wird, es ist ein Verlag. Supposé ist ein Verlag. Es war nicht die Idee, einen Verlag zu machen. Und Verlage veröffentlichen eigentlich Werke, die Autoren jeglicher Couleur verfassen. Manchmal geben sie auch Vorschläge, schreibt doch mal darüber, aber dann entsteht ein Werk an einem anderen Ort und wird dann zum Verlag geschickt und der publiziert es oder publiziert es nicht, macht es ein anderer oder macht es nicht. Das ist ja überhaupt nicht meine Verfahrensweise. Also ich gehe auf die Leute zu, die Projekte sind immer Ideen, die von mir kommen oder von Freunden kommen, aber nicht von außen. Also es ist niemand, der sagt, lass uns das doch mal machen. Also so sind die Produktionen, bislang noch keine Produktionen entstanden. Und so ist man quasi ja auch Bittsteller. Und viele der Erzähler und Erzählerinnen empfassen das auf, wie, weil sie auch es nicht richtig wissen, was erwartet mich hier, wie ein klassisches journalistisches Interview. Und so geht man es eigentlich auch an. Also so konzipiert man es. Man kann es natürlich nicht direkt als Interview machen, also dass man Fragen stellt und Antworten bekommt und die Fragen hinterher rausschneidet und dem Hörer vorenthält und dann nur die Antworten zusammenstellt. Das würde man natürlich merken. Aber das ist eine Methode, die man über viele Jahre entwickelt und die nie an einen Endpunkt kommt, sondern die man immer weiter verfeinert und die auch abhängig ist immer von der Situation und vom Gegenüber. Aber ich glaube, das ist es eben, also dass man geht auf eine Person zu und bittet sie um ein Gespräch.
Aber faktisch ist es schon so, dass die Fragen oder die Anstöße, die sie geben, am Ende nicht mehr hörbar sind. Sondern hörbar ist nur derjenige, um den es geht, mit seinen Antworten. Und in der Tat ist es nicht so, dass ihr Antwort an Antwort gereiht wird und man sich fragt, wie war denn wohl die Frage dazu, sondern es entsteht eine tatsächlich fast musikalische Komposition. Aber die können Sie ja nicht leiten. Sie können ja nicht sagen, wie bei einer Partitur, spiel mal CDA, sondern Sie müssen gucken, was Sie kriegen.
Ja genau, ich habe das ja quasi vorbereitet und habe das auch im Kopf und habe immer quasi den Schnitt schon im Kopf. Also wenn die Antworten kommen und die Erzählung, dann denke ich immer, wo kann man reingehen, wo kann man rausgehen, wie kann man das hinterher schneiden, wo passt es ran, was müssen wir jetzt, hat er darauf geantwortet oder sie oder nicht oder was muss man noch fragen, wie kommt man weiter. Oft hat man ja auch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, also vielleicht nur einige Stunden, und das heißt, es muss eigentlich alles sitzen, dass man nochmal Nachaufnahmen machen kann, oder das ist eigentlich nur eine Notlösung. Das kann man natürlich auch. Mit vielen machen wir auch oft. Manchmal hat man auch mehrere Tage Zeit. Aber eigentlich versuche ich immer aus der Situation heraus, aus dieser Spannung, die das hat, wo man auch sicher ist, man hat nur diesen Zeitrahmen und es muss klappen oder es klappt nicht, aber daraus diese Spannung quasi fruchtbar zu machen. Und deshalb ist, das merkt man, glaube ich, den CDs auch an, diese Einmaligkeit der Situation. Also ich glaube, wir haben es mal gemacht. Das ist ja auch oft dann so, dass die Erzähler und im Nachhinein unzufrieden sind mit dem, was man erzählt haben. Aber das ist eine Beobachtung, die man an sich selbst auch ganz leicht feststellt. Also wenn hier gleich die Mikrofone aus sind, dann geht es einem im Kopf herum und man denkt natürlich, was hast du für einen Blödsinn erzählt und das hast du doch vergessen und das Wichtigste und Beste hast du doch gar nicht erzählt und warum nicht und doch schon so oft gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz menschlich, dass das passiert. Und manchmal haben wir uns darauf eingelassen und dann am nächsten Tag zum Beispiel die ganzen Aufnahmen nochmal gemacht. Und es war immer die Erfahrung, dass die nie besser geworden sind. Also wir haben immer die ersten Aufnahmen genommen.
Die Frage, die sich dann natürlich aus journalistischer Sicht stellt, ist, Sie gehen diese Interviews journalistisch an, aber ich glaube nicht, dass Sie in jedem Gebiet, in das Sie sich begeben, also vom Bienenforscher kommen Sie dann zu dem Kybernetiker und kommen zu dem Quantenphysiker Anton Zeilinger. Kennen Sie sich in der Bienenforschung genauso gut aus wie in der Quantenphysik und können da Fragen stellen, die sozusagen auf Augenhöhe sind?
Naja, was heißt auf Augenhöhe? Es ist ein Interesse natürlich an den Inhalten und natürlich habe ich versucht, mich dort einzuarbeiten und einzulesen, aber man stellt ja Fragen. Also man muss nicht alles wissen, aber es ist natürlich gut, dass man schon weiß, wie hinterher die CD werden soll und woraus sie sich zusammensetzt. Und die CDs sind ja nicht am grünen Tisch konzipiert und überlegt, sondern erwachsen quasi aus den bisherigen Projekten heraus. Also der ganze Supposé-Ansatz, und deshalb gibt es so viele Verflechtungen unter den CDs, wächst quasi organisch, also für mich. Das muss man von außen auch nicht sehen, weil natürlich die CDs alle einzeln zu hören sind und auch man sie gut einzeln hören und verstehen kann. Aber wer mehr kennt, der wird schon solche Verknüpfungen und Verbindungen sehen. Und das ganze Programm von Supposé ist für mich unabhängig von den Inhalten ja eigentlich nur zweigeteilt. Die eine Hälfte historische Originaltonaufnahmen, das ist eigentlich der wie Supposé angefangen hat und jetzt, wie es in den letzten Jahren quasi weitergegangen ist, mit Eigenproduktionen, die man speziell macht. Aber auch hier sind Verbindungen, also dass man zum Beispiel mit dem Quantenphysiker, mit Anton Zeilinger diese Aufnahmen das machen wollte, hat damit zu tun, dass ich die historischen Aufnahmen von Einstein, Heisenberg, Max Planck, Erwin Schrödinger herausgegeben habe und einfach einen Brückenschlag zur Jetztzeit haben wollte. Oder Sie haben den Bienenforscher Jürgen Tautz angesprochen. Demgegenüber steht eine historische Edition des großen Bienenforschers, Nobelpreisträgers Karl von Frisch. Und Jürgen Tautz ist quasi die übernächste Generation. Also der engste Mitarbeiter von Karl von Frisch war der Doktorvater von Jürgen Tautz. Inzwischen hat sich aber die ganze technologische Entwicklung so weiterentwickelt, dass die Forschung heute ganz andere Möglichkeiten hat. Entweder die Ergebnisse von Frisch zum Beispiel zu bestätigen oder weiterzuführen und oder bestimmte Experimente jetzt nochmal mit neuer Technik zu wiederholen. Und da gibt es also den unmittelbaren Anschluss am Fach und das habe ich versucht eben auch auf den CDs abzubilden, also die Erzähler erzählen zu lassen über ihre Geschichte, die Geschichte des Faches. Also anzufangen, auch den Anton Zeilinger anfangen zu lassen bei, was waren damals die Fragestellungen Anfang des vorletzten Jahrhunderts jetzt schon bei Einstein, Schrödinger, Max Planck? Wie haben sich ihre großartigen Entdeckungen auf unser Weltbild ausgewirkt? Und wie ist das heute? Also was sind heute die Fragestellungen? Also seine eigene Arbeit. Und immer diesen Bezug innerhalb des Programms sowohl formal, aber auch inhaltlich.
Jetzt haben Sie im Jahr 2011 ein Großprojekt angefangen, vielleicht auch vollendet, was so ein bisschen anders ist als alles, was Sie zuvor gemacht haben. Das ist das Island-Projekt, so nenne ich das mal. Es sind inzwischen 3 CD-Boxen mit isländischen Erzählungen erschienen, 2 mit alten Isländer-Sagas und eine neue einer Autorin, Kristin Steinsdottir. Hatte das damit zu tun, dass Island Schwerpunktland der Buchmesse war? Oder war Island immer schon irgendwie in Ihrem Hinterkopf so als ferne Utopie?
Na, beides. Also es hatte nicht unmittelbar mit dem Gastlandauftritt zu tun. Ich hatte mich aber immer interessiert für Isländer-Sagas. Also ein Freund von mir, der Schriftsteller Oswald Wiener, hat auch Mitte der 70er Jahre auf Island gelebt, hatte mir auch immer erzählt von den Isländer-Sagas, hatte bestimmte Episoden erzählt. Und es war aber so, bis vor kurzem gab es ja nur verstreute deutsche Übersetzungen, die auch schwierig zu bekommen war, antiquarisch und teilweise mangelhafte Übersetzungen. Auf jeden Fall war das nicht besonders einfach, da heranzukommen. Und ein anderer Freund von mir, der Thomas Böhm, erzählte mir eines Tages, als wir zusammensaßen, wir haben auch andere Projekte schon zusammen gemacht, unter anderem mit der Hertha Müller, und saßen zusammen. Und er erzählte mir, dass die Isländer ihm angeboten hätten, den Gastlandauftritt hier in Deutschland zu koordinieren zwischen den Verlagen. Und das war eigentlich, also er weiß nicht, ob er das Angebot annehmen soll, aber er überlegt es. Und dann habe ich gedacht, ah, wenn du Kontakt zu den Isländern hast, frag doch mal, weißt du niemanden, der uns eine Isländer-Saga erzählen könnte? So, und dann haben wir gesagt, ja, da überlegen wir mal und sind davon ausgegangen und haben damals gedacht, wir finden einen Erzähler, eine Erzählerin, die uns die Sagas erzählt. So, und hatten das auch abgemacht und sind dann nach Island geflogen, ziemlich naiv, aber mit dem Aufnahmegerät, und haben sofort am ersten Abend, glaube ich, noch festgestellt, als wir mit Isländern ins Gespräch gekommen sind, das kann man so nicht machen. Also jeder Isländer hat seine eigene Beziehung zu den Isländer-Sagas. Jede Region hat ihre eigene Saga, mit der sie aufwächst, mit der die Kinder groß werden und aufwachsen. Es lebt heute noch weiter. Also das ist eben das Begeisternde daran, dass es keine mittelalterlichen Texte sind, die im Regal oder zwischen Buchdeckeln da sind und zur Lektüre einladen, sondern es wird darüber weiter diskutiert und sie leben heute weiter. Und das war eigentlich unser Ansatz. Also es war klar, es muss mehr eine Polyphonie werden. Man muss viele Isländer fragen, zu ihrem teilweise auch widersprüchlichen persönlichen Beziehungen zu den Sagas. Man muss diese Sagas erzählen lassen und schauen, wie lebendig sind sie heute noch. Also es war nicht der Ansatz eigentlich einer Nacherzählung der historischen Texte, sondern einer tatsächlichen subjektiven Erzählung.
Sie hatten natürlich das Glück, dass es relativ viele Isländer gibt, die gut Deutsch können, die auch auf Deutsch erzählen. Nicht nur Christoph Magnusson, der in Deutschland lebt, oder Arthur Bodlason, der sozusagen der heimliche Botschafter Islands in der Bundesrepublik Deutschland ist, sondern viele andere, die Sie da aufgenommen haben. Das war im Grunde ja nur vor Ort möglich. Also da war sozusagen Ihr Ansatz, ich gehe dorthin, wo das entstanden ist, gleichzeitig auch die Notwendigkeit.
Ja, genau. Wir waren dann inzwischen 6-mal dort, haben dort also Aufnahmesessions gemacht, immer in der Natur, in der Landschaft selbst, weil ich habe es schon angedeutet, jede Region ihre eigene Sage hat. Also wir sind dann an einige der Originalplätze hingefahren, vor diesen unglaublichen Panoramen der isländischen Landschaft, und wo man bis heute die Höfe sehen kann, die teilweise die Namen noch haben, wie zur Sagazeit. Das ist weniger aus atmosphärischen Gründen, das wollte ich eben auch noch sagen, zu den Orten. Ja, also auch wenn wir in Wien zum Beispiel früh morgens auf einer Sternwarte stehen, so ist es weniger auf den Hörer gezielt, dass der hört, wie dort der Wind ins Mikrofon bläst zum Beispiel, ja, sondern eigentlich für die Aufnahmesituation, also für die Atmosphäre der Aufnahmesituation, weil ich glaube, dass jemand einfach ganz anders über die Sagas oder auch die Sagas selbst erzählt, wenn er dort in der Landschaft steht, an dem Ort steht, bei den Widrigkeiten dorthin zu kommen, teilweise Schneeverwehung, dass man über die Straßen nicht fahren kann und schauen kann, hat diesen Blick, wird er ganz anders erzählen, als er das zum Beispiel bei sich zu Hause oder in einem Büro oder im Studio machen würde. Und das ist eigentlich der Grund.
Klaus Sander, das war ja in Island jetzt eher kontraproduktiv, weil der Wind, der dort ständig weht, es gibt quasi keine Minute Windstille, der führt natürlich dazu, dass man aufnahmetechnisch sich wappnen muss. Und sie haben sich sogar mal hinter einem Traktor verstecken müssen, um da die Aufnahme hinzukriegen.
Ja, das war sogar die allererste Aufnahme, die wir in der freien Wildbahn dort gemacht haben. Und da war eigentlich weit und breit nichts anderes, also nur freies Feld und Blicke, aber nichts, wo man sich verstecken konnte, außer ein riesiger Traktor. Und dann haben wir uns hinter dem Traktorreifen zusammengedrückt zu dritt und haben weitgehend den Wind dort weghalten können. Aber hinter uns waren zusammengebundene Strohbündel und die haben auch so ein bisschen Nebengeräusche gemacht. Aber naja, es geht ja um die Aufnahmen. Aber der entscheidende Schritt war eigentlich, dass wir die Möglichkeit hatten, beim Literaturfestival in Reykjavik September 2009, an den beiden Veranstaltungsorten im Kulturinstitut und im Theater so ein mobiles Studio aufzubauen und quasi von morgens bis in die Nacht hinein Aufnahmen machen zu können. Also wir haben uns dann unter die Leute gemischt, nicht nur die Referenten und Schriftsteller angesprochen, sondern auch Publikum. Immer geschaut, ob jemand auch Deutsch spricht oder was Interessantes zu erzählen hat, ob er eine persönliche Beziehung zu den Sagas hat, ob er bereit ist, darüber zu sprechen, und haben ihn ihn oder sie, wenn sie bereit waren, an die Hand genommen, um die Ecke geführt oder in die Etage darunter und ausgefragt und Aufnahmen gemacht und Aufnahmen gemacht und Aufnahmen gemacht und gesammelt. Und aus diesem riesigen Pool an Aufnahmen haben wir dann hinterher diese CDs kompiliert und diese Boxen. Also nicht die Sagererzählungen selbst, sondern die Kommentare und Erklärungen und Erläuterungen darüber.
Können Sie sich vorstellen, dass es noch eine dritte Saga-Box gibt bei Supposee?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, das Ganze ist ja als ein Projekt geplant gewesen und ist ja jetzt in zwei Boxen A4 CDs bislang erschienen, die für sich auch geschlossen sind und separat hörbar sind, aber die natürlich aufeinander verweisen und es fortsetzen, die mal auch als eins gedacht waren oder erscheinen sollten. Nur hatten wir so, ich habe es ja angedeutet, so viel Material gesammelt und aufgenommen, dass wir irgendwann darin unterzugehen drohten. Ich habe auch mit jedem Besuch auf Island mich natürlich gefreut jetzt und wusste ja, wir nehmen das auf und wir fahren dahin, aber gleichzeitig auch immer gefürchtet, weil man natürlich wieder neue Leute kennenlernt, weil wieder viel, viel mehr Aufnahmen, als man vorhatte, dazukommen und es einfach das ganze Projekt uns über die Köpfe gewuchert ist. Und dann haben wir gedacht, gut, jetzt muss man es in Etappen veröffentlichen, also damit mal was herauskommt und damit wir auch das Material besser handhaben können.
Supposee ist damit der Verlag, der akustisch zu Island etwas beigetragen hat, zu dem Schwerpunktauftritt, zu dem Gastland der Buchmesse. Das war kein Glück, sondern das war Planungssicherheit. Glück war, dass Sie in dem Jahr, wo Hertha Müller den Literaturnobelpreis bekam, eben Ihre Erzählungs-CD hatten. Hat das irgendeine Auswirkung gehabt auf das Verlagsgeschäft?
Ja, natürlich. Also die CD ist wenige Wochen vor der Bekanntgabe des Nobelpreises herausgekommen. Und als die Bekanntgabe da war, war die Auflage, die damals da war, innerhalb weniger Stunden vergriffen. Und es kam natürlich jede Menge Anfragen, also sowohl von journalistischer Seite, die, wo es ja jetzt galt, schnell sich in Hertha Müller einzuarbeiten. Wer ist das überhaupt? Also die Bildzeitung hat ja gefragt, Hertha who? Oder die New York Times, ich weiß gar nicht mehr. Oder beide vielleicht sogar, wahrscheinlich beide. Und ein Buch zu lesen, dafür war auch die Zeit ja nicht da. Und man kommt bei einem Buch ja auch der Person nicht so nahe, wie man es über die eigene Stimme kommt. Und so war das natürlich eine ideale Gelegenheit, um sich schnell einen Eindruck zu verschaffen. Und natürlich hat sich das dann weiterhin gut verkauft. Es war allerdings ganz lustig, weil es im Jahr zuvor uns ja genauso passiert ist. Wir hatten eine CD im Sommer veröffentlicht mit dem Krebsforscher Harald Zuhausen, der dann im Oktober den Medizinnobelpreis verliehen bekam für seine Forschung.
Hat sich der Verlag strukturell aufgrund plötzlichen finanziellen Erfolges verändert? Klaus Sander, Sie sind irgendwann mal von Köln nach Berlin umgezogen. Ich glaube, das hat damit aber nichts zu tun.
Nein, das hatte keine strukturellen Gründe, sondern ausschließlich private. Also ich habe immer eigentlich die Maxime verfolgt, dass ich das, was ich mache, von jedem beliebigen Ort machen können muss. Also der deutschsprachige Raum ist sicher, hat sicherlich Vorteile in der Hinsicht, aber nein, das ist davon unabhängig. Und auch der, also was Sie jetzt finanziellen Erfolg genannt haben, das hält sich ja auch im Rahmen und es ist einfach schön natürlich, dass man dadurch andere Produktionen machen kann, die man und sich da nicht überlegen muss, wie, ob sie sich gut verkaufen oder nicht. Aber ich glaube, das mache ich sowieso nie. Also ich habe noch nie bei einer Produktion vorher überlegt, lohnt sich das oder rechnet sich das oder kann man das gut verkaufen? Weil wenn ich damit angefangen hätte, dann wären wahrscheinlich ein Großteil der Produktionen niemals erschienen.
Sie haben einige Preise und Auszeichnungen gekriegt für Ihre Arbeit. Aber die Frage, die natürlich allen unter den Nägeln brennt, ist, wie viel Ihrer Arbeitszeit fließt in den Verlag und können Sie davon leben oder müssen Sie Jobs machen?
Ja, am Anfang musste ich natürlich parallele Jobs machen. Da waren auch die Perioden, zwischen denen die CDs erschienen sind, wesentlich länger, als sie jetzt sind. Aber da ich das jetzt schon 15 Jahre lang mache und die Backlist auch sehr pflege und es sich mittlerweile auch rumgesprochen hat, versuche ich das weitgehend ohne Nebentätigkeiten zu machen. Natürlich nimmt es eigentlich meine ganze Zeit in Anspruch. Also ich, aber was Sie als Verlag nennen, ich sträub mich ja immer, es ist vielleicht schon ein bisschen deutlich geworden, gegenüber dem Verlagswesen und dem verlegerischen Tätigkeit, weil das ist für mich tatsächlich ein Mühsal und eine Arbeit und das andere ist einfach ein Vergnügen und das Leben, also die Aufnahmen zu machen und die daraus CDs zu kompilieren und zu machen. Und der Erfolg ist für mich nicht in finanzieller oder ökonomischer Hinsicht, also verkauft sich das gut oder nicht. Es ist natürlich schön, wenn man Feedback bekommt zum Beispiel hinterher. Aber das ist für mich nicht der Erfolg. Der Erfolg ist, wenn alle Beteiligten an einer Produktion hinterher optimal damit zufrieden sind, mit der Produktion, so wie sie geworden ist, weil es sind immer Experimente und sie können immer auch scheitern. Also die Gefahr schwebt immer mit. es sind Projektionen gescheitert, dann ist man enttäuscht. Aber wenn sie gelingen und alle auch noch glücklich sind damit und das vielleicht auch noch einige Jahre später, also in 5 Jahren noch gedacht hat, wow, das haben wir doch damals toll gemacht und ich würde es heute nochmal genauso machen und wir hätten es nicht besser machen können, das ist eigentlich der größte Erfolg, den ich mir vorstellen kann.
Wir freuen uns auf jede weitere CD, Klaus Sander. Jetzt am Schluss lassen wir nochmal einen Physiker singen. Wir haben es vorhin schon angedeutet und zwar ist das diesmal Max Delbrück. Was singt er? Das Hörbuch, die CD heißt Die Pipette ist meine Klarinette. Da klingt das Musikalische ja schon an.
Ja, genau. Und Max Delbrück, der eigentlich der Begründer der Molekulargenetik ist, ist hier zu hören mit einem Gesangssolo, was auf einer Weihnachtsfeier der biologischen Abteilung am California Institute of Technology, am Caltech in Pasadena, wo er unterrichtet hat, 1954 stattgefunden hat.
When I was a youth, I wanted to be a full professor of biology. How I could become one, it was hard to see, since my IQ was only 93.
Since his IQ was only 93.
But I used opportunity so craftily that now I'm professor of biology.
But he used opportunity so craftily that now he is professor of biology.
I managed to obtain a bachelor's degree, although it involved a great expense to me. I helped my acquaintances financially, and they wrote my assignments very brilliantly.
And they wrote his assignments very brilliantly.